Okay, ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Ich freue mich, dass ihr Interesse am Sovereign Tech Fund habt und zum Vortrag die Regierung und die Kunst der Infrastruktur Maintenance hier im Track auf der Frostcon mit dem Titel Politik und Realität oder sowas. Ich glaube, passt man auch ganz gut hin hier mit dem Vortrag. Mein Name ist Mirko Svillus, ich bin Programmmanager beim Sovereign Tech Fund. Was das ist, werden wir dann gleich noch erfahren. Hier rechts seht ihr unser Team in Berlin. So sieht es aus, wenn wir arbeiten und Spaß haben miteinander. Aktuell sind es 12 Leute, wenn ich richtig gezählt habe. Es ist also ein kleines, sozusagen politisches Startup. Wir sind finanziert vom Bundeswirtschaftsministerium. Ich erkläre gleich noch die Hintergründe. Genau, ich selber bin seit 15 Jahren im Software Engineering unterwegs, in verschiedenen Rollen. Mein Hintergrund ist eher so Java und Java-Architektur und dann später auch Engineering Management und bin jetzt seit einem Jahr beim Sovereign Tech Fund. Wie gesagt, das Team sitzt in Berlin. Ich selber wohne und lebe in Dresden. Ja, was habe ich heute mit euch vor? Ich würde gerne kurz über die Zielsetzung vom Sovereign Tech Fund sprechen, unsere unterschiedlichen Programme, die wir anbieten. Und über die Arbeitsweise, also das ist vielleicht interessant, weil es immer so ein bisschen die Frage ist, wie macht ihr jetzt eigentlich Verträge und wie sieht denn euer Prozess aus? Das sind immer so Dinge, die lassen sich dann auf unserer Webseite gut erklären, aber im Gespräch dann vielleicht noch ein bisschen genauer spezifizieren. Und da es ja heute auch ein bisschen eine kleinere Runde ist, können wir das gerne auch ein bisschen interaktiver halten. Also wenn euch Dinge interessieren, dann fragt gern, können dann auch gerne im Anschluss ins Gespräch kommen über Ideen, die ihr vielleicht habt oder Schwierigkeiten, die ihr seht, vielleicht auch strukturell oder direkt auch schon über Lösungen und Dinge, von denen ihr denkt, die vielleicht in Zukunft auch noch funktionieren können. Genau, die Ziele vom Sovereign Tech Fund sind relativ leicht erklärt. Es geht um Maintenance von existierenden Systemen, Open Source Systemen. Wie wir alle wissen, wächst Software relativ schnell und es gibt nicht den Zustand, wo man sagen kann, das ist jetzt fertiggestellt, sondern Code lebt und muss gepflegt werden. Im Engineering sprechen wir auch immer von technischer Schuld, technische Schulden, die wir aufnehmen, während wir Softwareprojekte bauen und entwickeln. Und an irgendeinem Punkt müssen wir die auch wieder zurückzahlen. Also es ist aus meiner Sicht völlig legitim, technische Schulden aufzunehmen, aber im Engineering Management spricht man immer von so einer Bank, von der man quasi das abbucht und man möchte es dann irgendwann wieder zurückbuchen. Und gerade für Open-Source-Projekte ist das eben auch schwierig, weil oft das eben Projekte sind, die aus Hobbyisten-Hintergründen entstanden sind und dann irgendwie gewachsen sind und dann auf einmal unsichtbar oder nahezu unsichtbar in kritischer Infrastruktur verbaut sind. Und da kommen wir ins Spiel, oder wo dann das Sovereign Tech Fund ins Spiel kommt, ist quasi diese kritische Infrastruktur, das Open Source Ökosystem zu stärken im öffentlichen Interesse. Das ist unsere Mission. Ihr kennt vielleicht alle auch dieses Bild, was ich hier auch mal auf so eine Flasche habe lasern lassen im Verstehbahnhof in Fürstenberg. Danke an Daniel an der Stelle. Genau, es ist also, geht um diesen kleinen Baustein unten rechts, der uns allen sehr bekannt ist. Wir arbeiten also an der nachhaltigen Stärkung des Open-Source-Ökosystems. Wir konzentrieren uns auf Sicherheit unter anderem. Ich sage es unter anderem, weil wir keine reine Security-Investitionsfonds sind oder sowas. Ne? Es gibt irgendwie andere Organisationen, die sehr Security-fokussiert sind. Bei uns ist das ein Aspekt, aber bei uns geht es auch viel um digitale Daseinsvorsorge und eher ein holistischeres Bild an der Stelle. Aber Security ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Wie wir alle wissen, sind gut gepflegte, gut gewartete Softwareprojekte weniger anfällig gegenüber Security Vulnerabilities, beziehungsweise sind sie einfacher zu überblicken und Komplexität lässt sich leichter abbilden dort und auch beherrschen in der Form. Ja, warum heißt das digitale Souveränität, beziehungsweise warum sind wir das Sovereign Tech Fund, also was bedeutet diese Souveränität an der Stelle? Wir verstehen darunter die selbstbestimmte Nutzung digitaler Technologien. Und Souveränität heißt für uns jetzt nicht in erster Linie oder eben gar nicht eine Art von Abschottung oder sowas, ne, sondern uns geht es darum, das auch kollaborativ weiterzuentwickeln, aber sich eben von monopolistischen Abhängigkeiten auch rauszubewegen. Und Open Source ist da aus unserer Sicht ein entscheidender Schlüssel mit allen Freiheiten, die da eben gegeben sind. Ne? Genau. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, zur Organisation, glaube ich, schon das Wichtigste gesagt, also zur Gruppe, wie gesagt, kleine Gruppe in Berlin, finanziert vom Bundeswirtschaftsministerium mit dieses Jahr 17 Millionen Euro und wir hoffen, dass das nächstes Jahr auch so ist. Uns gibt es seit 2022 und es hat alles angefangen mit so einer Machbarkeitsstudie, wo sehr smarte Leute auf vielen Seiten versucht haben zu evaluieren und herauszufinden, ob das überhaupt machbar ist, dass der Staat in Open-Source-Projekte Geld steckt. Christoph, du hast eine Frage, aber du brauchst, glaube ich, ein Mikrofon oder ich wiederhole es.
Mhm. Was können wir denn hier im Raum tun, damit nächstes Jahr die Finanzierung auch so?
Ja, vielen Dank für die Frage, Christoph. Die Frage ist, was kann man im Raum tun, damit die Finanzierung nächstes Jahr auch wieder gegeben ist. Also politischer Druck ist sicherlich gut. Wir sind ja eine demokratische Gesellschaft und wie wir alle wissen, gibt es Mitgestaltungsprozesse eben auch an der Stelle, wobei man jetzt sagen muss, dass unser Budget ist jetzt im Bundeshaushalt eine kleine Zelle in einer Excel-Tabelle und wir hoffen halt, wie gesagt, dass das nächstes Jahr genauso, also mindestens genau in der gleichen Höhe auch weitergeht. Und die eure Bundestagsabgeordneten dort zu überzeugen, dass Open-Source-Förderung eine gute Sache ist und ein wichtiger Baustein in der Digitalisierung unserer Gesellschaft, ist das sicherlich hilfreicher. Ich würde kurz was sagen zum Aufbau, also wie wir arbeiten oder was wir so an Angeboten machen, weil wir sehen uns ja in gewisser Weise als, also ich sehe mich so, ich weiß nicht, wie es meine Kolleginnen ist, aber ich sehe mich als Dienstleister eigentlich für die Open-Source-Ökosystem oder für das Open-Source-Ökosystem und haben verschiedene Ideen, das zu stärken. Also es fängt an, dass wir quasi diesen General Fund haben. Uns ist ganz wichtig, dass wir nicht spenden oder fördern, sondern bei uns ist das immer eine Investition. Wir sind also ein ganz normaler Auftraggeber, der eben verschiedene Auftragnehmer hat und wir bekommen quasi für unsere Zahlung eine Gegenleistung, genauso wie in jedem anderen Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnis auch. Also das ist quasi eine Investition und wir kriegen dort einen, das Keynote hat sich gerade beendet, kriegen dort quasi eine Gegenleistung, ganz normal. Also es ist eine ganz normale Lieferantenbeziehung. Das ist der General Fund, das ist quasi das Hauptgeschäft, sage ich jetzt mal so. Ich bin dort Programmmanager, das heißt, ich kümmere mich dort vom Prozess der Moderation des Auswahls der Projekte bis hin zum eigentlichen Projektmanagement dann, bis zum Closing der Projekte. Sowas. Aktuell habe ich, glaube ich, so 12 Projekte, mit denen ich direkt arbeite. Insgesamt haben wir bis jetzt 40 Technologien finanziert und es werden immer mehr, weil wir halt auch Technologien dann, also Verträge sich beenden, ne, oder auslaufen und dann neue Projekte sich bewerben und Zusagen bekommen und dann ist das quasi so ein rollender Modus, in dem wir uns dort befinden. Genau, das Bug Resilience Programm ist eine Initiative, die nochmal ein spezifisches Ziel hat und zwar geht es darum, die Resilienz von mittleren und kleineren Open Source Projekten zu stärken, indem wir dort fördern, quasi Refactorings zu machen, also das quasi Agenturen von außen auch in Projekten bezahlt Refactorings machen. Wir bezahlen dort auch Security Audits und wir bezahlen oder stellen eine Plattform zur Verfügung, mit denen sowohl quasi Bug-Bounties ausgezahlt werden können oder eben auch Fix-Bounties, weil wir der Überzeugung sind, dass ein Bug-Bounty eine schöne Sache ist, wenn man quasi einen Bug oder eine Sicherheitslücke entdeckt, aber das Projekt selber muss ja dann trotzdem die Kapazitäten haben, um das auch zu beheben. Das heißt, wir unterstützen dann auch Projekte dabei mit quasi Kapazität, Ressourcen, um das dann zu fixen. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man natürlich dann viele Projekte eine gewisse Komplexität und Komplexität auch haben und dann eben schwierig ist, von außen jemanden reinzubringen, es klappt aber in einzelnen Fällen dann doch ganz gut und das ist ein Ansatz, den wir jetzt gerade erproben und auch gleichzeitig evaluieren. Dann gibt es noch die Challenges, Contribute Back Challenges heißen die. Das war jetzt letztes Jahr eine Aktion, wo wir Mitte des Jahres letztes Jahr gestartet sind mit ausgewählten Challenges, wo es darum ging, zum Beispiel also Nutzende von Open Source Lösungen dazu zu motivieren, was zurückzugeben. Also zum Beispiel die Dokumentation von Projekten zu verbessern. Und da gab es quasi genauso einen Bewerbungs- und Auswahlprozess und das haben wir dann letztes Jahr durchgeführt und auch abgeschlossen. Alle diese Technologien und Programme, was wir bis jetzt gesehen haben oder was wir bis jetzt gefördert haben, seht ihr auch bei uns auf der Webseite, das ist www.sovereigntechfund.de. Das ist eine sehr schöne Webseite mit sehr viel Material und sehr viel Texten in Deutsch und Englisch. Kann ich nur empfehlen, da mal zu stöbern, auch wenn euch Technologien interessieren und auch die, das Reasoning, also die, die Argumentation, warum wir in bestimmte Technologien investieren. Und neu ist jetzt für nächstes Jahr geplant, also Ende dieses Jahres, ist das Fellowship-Programm für Open Source Maintainer. Das ist ein Programm, das ich selber betreue und konzeptionell auch mit begleitet habe. Und wo wir quasi die Idee haben, nochmal neben den anderen Programmen, also im General Fund, wo wir eher sehr projektbasiert unterwegs sind, nochmal wirklich den Menschen in den Mittelpunkt zu nehmen, also MaintainerInnen, die wir dann direkt über einen Pilotzeitraum jetzt erstmal von 12 Monaten direkt finanzieren, wo wir aber nicht so einen sehr spezifischen Projektansatz haben, sondern eher einen Ansatz, sagen wir finanzieren die typischen Tätigkeiten, die ein Maintainer und Maintainerin eben in den Projekten hat, um quasi dann davon zu lernen und zu, sich zu überlegen, wie kann man, kann das ein struktureller oder kann das ein Beitrag für die Lösung dieses strukturellen Problems sein von Maintainer-Exodus und eben Maintainer, die Projekte verlassen. Genau, ich sage am Ende dann noch ein bisschen was zu dem Fellowship-Programm. Wie gesagt, weil ich da auch eine längere, umfangreichere Open-Source-Survey gemacht habe, wo sich sehr viele Leute beteiligt haben, dann zeige ich mal so ein paar Ergebnisse, können wir vielleicht auch mal diskutieren, was euch vielleicht noch interessiert an, an Erkenntnissen und sowas. Genau. Aber im Grunde ist der SDF eine sehr, aus meiner Sicht ein sehr bewusster Umgang mit diesen Themen, also wo eben viel auch befragt wird oder evaluiert wird, pilotiert wird, ein iterativer Vorgang, um möglichst viel zu lernen und nicht zu viele Annahmen von Anfang an zu machen, die sich vielleicht am Ende als falsch rausstellen, was ich persönlich ein sehr angenehmes Vorgehen finde an der Stelle. Genau, das sind die Programme. Wie wir arbeiten, sieht man jetzt hier. Ich habe das mal versucht, in so einer Treppe irgendwie darzustellen. Also es geht alles los mit unserer Bewerbungsplattform, das apply.sovereigntechfund.de. Das ist ein Formular, was man ausfüllt, wo verschiedene Fragen gestellt werden, wo wir quasi auch über die Kriterien sprechen, die für uns wichtig sind. Also ganz wichtig ist für uns öffentliches Interesse. Das heißt, es muss irgendwie eine Technologie sein, die jetzt nicht für eine sehr kleine Gruppe von Menschen nur eine Rolle spielt, sondern öffentliches Interesse heißt für uns auch, dass es eine gewisse Verbreitung hat, eine gewisse Prävalenz hat, auch im, im Markt sozusagen. Genau, und das, das sind dann Dinge, die wir in den Formular abfragen. Das füllt man einmal aus und schickt es ab. Und danach kommen wir dann in so einen Screening-Prozess, wo wir quasi die so ein bisschen vorfiltern, ob die Applikationen vollständig sind, ob das nachvollziehbar verständlich ist. Es ist eher so eine formale Prüfung. Und dann machen wir im Team einen Review, wo wir genau auf diese Kriterien dann schauen. Also öffentliches Interesse, Relevanz, Prävalenz, Vulnerabilität und sowas. Und wenn das dann, wenn wir an der Stelle sagen, ja, wir wollen mit dem Projekt weitergehen, machen wir ein sogenanntes Scoping, wo wir dann nochmal reinschauen in die Projekte genauer und auch in die Aktivitäten, die vorgesehen sind und versuchen dann noch, die vielleicht noch mal ein bisschen auf unsere Mission auch auszurichten, wenn wir dort jetzt noch Bedarf sehen. Also zum Beispiel ist uns sehr wichtig, dass das nachhaltige Aktivitäten sind und wenn wir jetzt so eher so One-Off-Efforts sehen, die also jetzt eher so eine Art Strohfeuereffekt aus unserer Sicht haben, sind wir immer dafür, nochmal zu schauen, dass auch nachhaltige Dinge mit reinkommen. Also typischerweise sowas wie, keine Ahnung, Testabdeckung erhöhen oder sowas ist immer ein sehr schönes Beispiel, weil es eben eine nachhaltige Weiterentwicklung von Projekten erhöht oder eben sich ums Community-Management zu kümmern, Refactorings zu machen, dass es einfacher ist, für neue Kontributoren mit reinzukommen, diese Dinge. Und im Scoping können wir das nochmal so ein bisschen anpassen und versuchen dann auch unsere Expertise beziehungsweise auch das auf unsere Mission quasi mehr besser zuzuschneiden. In den meisten Fällen sind die Projekte aber sehr gut informiert darüber, was für uns von Interesse ist und welche Aktivitäten und, für uns interessant sind und haben das von vornherein schon so ausgestaltet, dass der sozusagen Antrag dann auch so, schon so aussieht. Genau, und dann haben wir die nächste Stufe ist dann, dass wir, wenn das Scoping durch ist, wir so eine Projektdescription haben, die enthält eigentlich alle Informationen, die man braucht, um so ein Projekt loszulegen. Also wir haben dann ein Budget, wir haben über Meilensteine gesprochen, wir haben über Menschen gesprochen, Legal Entities dahinter, die das ausführen können. Das ist eigentlich alles schon klar, die könnten dann eigentlich jetzt einen Vertrag bekommen und den unterschreiben. Aber wir haben jetzt noch eine andere Stufe dazwischen, das nennt sich External Experts. Das heißt, wir haben ein Gremium von aktuell 4 Menschen, die nochmal sich diese Projektdescriptions anschauen und dann quasi auf unsere Mission nochmal allein, damit wir quasi sicherstellen, dass wir nicht in unserem eigenen Saft dort mehr oder weniger schwimmen und kochen, sondern dass wir nochmal eine externe Kapazität haben und Know-how, die sich diese Projekte nochmal anschaut und dann quasi nochmal so eine Ordnung da reinbringt. Und wenn dann quasi dort auch eine positive Entscheidung rauskommt, dann können wir ins Contracting gehen, das heißt also Verträge bauen und Startdatum festlegen. Genau, wir müssen dann immer alles in 2 Sprachen auch nochmal anbieten. Und genau, also es gibt so verschiedene formale Kriterien, die wir beachten müssen, weil wir auch uns in der öffentlichen Beschaffung befinden. Das war auch ein Teil von dieser Machbarkeitsstudie, von der ich am Anfang gesprochen habe. Also diese Idee, einfach Leute zu beauftragen mit Tätigkeiten in Open Source, müssen ja kompatibel sein, weil wir quasi aus einem Ministerium finanzierten Topf kommen mit einer öffentlichen Beschaffung und Einkauf. Und das ist gar nicht so einfach, das irgendwie abzubilden. Das war ein Teil der Machbarkeitsstudie, das zu untersuchen, ob das überhaupt geht. Und jetzt aktuell sind wir da, gibt es ja mehrere Varianten, wie wir Dinge einkaufen können aus der öffentlichen Hand, aber müssen natürlich diese Regeln auch sehr formal und sehr strikt auch beachten. Also dass wir versuchen dort auch alles, was möglich ist, richtig zu machen, um quasi die Angriffsfläche auch zu minimieren, beziehungsweise auch das Programm insgesamt nicht quasi dem Risiko auszusetzen. Aber das sorgt natürlich dafür, dass relativ viele formale Schritte da einfach auch notwendig sind. Aber es ist machbar und wir haben jetzt einen guten Weg gefunden, wie wir dort auch Verträge auch in Serie quasi ausstellen können, unterschreiben können. Genau, und dann, wenn der Vertrag unterschrieben ist von beiden Seiten, startet quasi die Arbeit. Das ist dann meistens so, dass dann Meilensteine definiert sind oder eben spezifische Punkte, wo dann ein Programmmanager wie ich nochmal draufschauen kann, dann nachdem das geleistet und geliefert wurde, bevor dann tatsächlich eine Rechnung gestellt wird, ob das auch geleistet wurde. Ne? Das ist eine ganz normale, wie ich vorher schon sagte, Auftraggeber-Auftragnehmer-Situation. Und ich bin im Moment eben dann, repräsentiere den Auftraggeber, also den Staat und genau, und schaue halt, dass dort die Leistung auch erbracht wurde. Ne? Jetzt komme ich ja selber auch aus dem Software-Engineering, das heißt, ich weiß auch, dass bestimmte Dinge dann vielleicht sich doch komplexer darstellen, als sie vielleicht mal waren, weil man muss ja auch vorstellen, dass dann Projekte loslaufen, Verträge loslaufen und Leute sich irgendwie über 12 oder 18 Monate eine Schätzung machen müssen, welcher Meilenstein jetzt in 15 Monaten zu liefern ist, sowas. Ne? Und wir wissen alle, dass das vor 25 Jahren vielleicht mal eine gute Idee war, aber mittlerweile jetzt eher ein bisschen schwieriger ist. Das heißt, je weiter dann auch Meilensteine wechseln, sind wir auch dann in dem Sinne flexibel, dass wir dann auch gemeinsam sowas auch anpassen können, während wir gehen und fahren, weil es ja niemandem geholfen ist, dann Dinge zu implementieren, wo sich herausgestellt hat, dass sie nicht machbar sind oder überhaupt nicht umsetzbar sind oder überhaupt keinen Sinn mehr machen, sondern wir schauen dann schon, dass wir den Scope dann entsprechend auch nochmal anpassen können. Es muss dann alles dokumentiert werden, es muss gut argumentiert werden, es ist jetzt keine, es ist nicht super flexibel, aber es ist möglich, einfach um die um der Komplexität der Technologie auch dann Rechnung zu tragen. Genau, die Verträge sehen so aus, dass es zum Beispiel die Präambel von so einem Vertrag jetzt im Deutsch geht also wirklich um die, nochmal klarzumachen, dass es hier um die Stärkung des Open-Source-Ökosystems geht und vielleicht noch ein Detail aus dem Vertrag, wenn es zur Frage geht, ne, wie ist es mit der Lizenz eigentlich? Ne, und das ist quasi wirklich, wie gesagt, ein normaler Auftrag, Dienstleistungsvertrag, der gemacht wird, oder Werkvertrag. Wir haben da 2 verschiedene Varianten, wie man es kennt. Und wir fordern einfach in dem Vertrag, dass bitte die Lizenz eben offen sein soll und bitte auch sich während der Fahrt nicht ändert oder sowas. Das ist eigentlich so die einzige Anforderung, die wir haben daran. Und ansonsten ist es quasi nichts anderes als ein normaler Auftrag. Eben, ne. Genau. Wie gesagt, sind jetzt um die 40 Verträge entstanden dieser Art. Und ich würde noch mal kurz was zeigen, und zwar vielleicht eine Case Study Log4j ist ein Projekt, was ich auch selber betreue, mit einem Maintainer-Team aus München, den Christian, die dort nach Log4Shell quasi angefangen haben, die Komponente sich genauer anzugucken und auch einen Plan zu machen, wie man zukünftige Schwierigkeiten dort quasi vermeiden kann. Also Log4j, wer es nicht sagt, ist quasi eine Logging-Komponente für das Java-Ökosystem. Und hatte Ende 2022 ein sehr starkes Sicherheitsschwankung, wo quasi über einen Angriff von außen Code in Komponenten ausgeführt werden konnten, die eben diese Logging-Framework benutzt haben, also unter anderem Web-Applikationen oder sowas. Und danach hat quasi das Maintainer-Team gesagt, ja, wir würden gerne jetzt mal grundsätzlich die Komponente refactoren und quasi für die Zukunft sicher aufstellen, und hat in der Industrie auch rumgefragt, ob es nicht jemanden gibt, der es finanzieren kann. Und dann kam aber traurigerweise raus, dass sich da niemand gefunden hat, obwohl quasi das klar war, dass es eine riesige weltweite Sicherheitslücke ist, dass das Projekt Bedarf hat, dass es Menschen gibt, die es umsetzen können. Und es ist quasi genau diese Lücke entstanden, wo dann eine Organisation wie das Open Tech Fund eben hingeht und sagt, okay, dann finanzieren wir das jetzt eben. Und das ist quasi jetzt genau die Situation, dass wir quasi jetzt aktuell in dem Vertrag sind und die quasi jetzt Refactorings dort machen und Dokumentation verbessern und die Komponente besser aufstellen. Und es ist ja alles auch Open Source, deswegen will ich das mal kurz zeigen, wie das dann vielleicht sich auch so darstellt. Das ist jetzt mal exemplarisch für Log4j. Natürlich haben die Projekte andere Strukturen, es sind andere Technologien, die benutzen jetzt nicht unbedingt GitHub, sondern vielleicht auch GitLab oder irgendwie ganz andere Codeberg-Systeme oder sowas. Ich zeige das jetzt nur mal für Log4j, weil ich das jetzt irgendwie, weil es wie gesagt mein Projekt ist, weil ich es ganz hübsch finde, dass man das auch öffentlich einfach nachvollziehen kann. Die haben sich quasi im GitHub hier Issues angelegt, also so Umbrella-Issues, und haben die halt so getaggt mit sogar STF-Milestone. Man kann das also ganz gut sehen und kann dann jetzt eben auch sehen, wie Dinge dann auch umgesetzt werden bis zum Commit runter oder so. Und das finde ich eine sehr schöne Variante, weil man dann eben auch sehen kann, dass was mit eurem Steuergeld sozusagen und mit meinem Steuergeld passiert am Ende. Und das ist überhaupt ja ein großer Vorteil im Open-Source-Bereich, dass das alles Investitionen sind, die jetzt nicht in der Schublade verschwinden, sondern es ist immer alles sehr transparent und öffentlich nachvollziehbar und verfolgbar. Genau, und das ist jetzt das Projekt Log4j handhabt das jetzt so, ne? Die bauen das quasi so um. Es gibt aber auch andere Projekte, die machen das jetzt nicht so wahnsinnig transparent nach außen, für wen sie jetzt gerade arbeiten. Das ist auch gar keine Anforderung. Aber hier hat sich das eben aus meiner Sicht als eine schöne Variante auch erwiesen. Und ich lade auch immer Leute dazu ein, dann quasi auch so zu arbeiten, weil dann auch das Reporting in meine Richtung als Programmmanager natürlich einfacher wird. Ne? Weil ich kriege einfach nur einen Link auf das Umbrella-Issue, bevor ich eine Rechnung quasi zur Bezahlung anweisen lasse, und kann dann sehr genau nachvollziehen, was dort geleistet wurde, ne? Und ob das nachvollziehbar ist auch und ob das zu dem Vertrag zusammenpasst. So. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen, wie das so quasi dann so rein praktisch funktioniert. Wie gesagt, die bauen auch sozusagen S-Bombs für diese Komponenten mit ein und auch Refactorings und bauen auch sehr viel Dokumentation jetzt gerade um auf ihre Webseite. Genau, das ist eine Frage, ich würde sie wiederholen, wenn du sie stellst. Genau. Mhm. Ja. Ja, also die Frage war, wie kommen wir jetzt darauf, dass wir jetzt Log4j unterstützen und jetzt nicht zum Beispiel Logback oder sowas, ne, im Java-Umfeld auch eine Komponente, tatsächlich unterstützen wir auch Logback oder haben das gemacht. Wie kommen wir jetzt drauf? Also erstmal haben wir zwei unterschiedliche Mechanismen, wie Projekte zu uns kommen. Der eine Mechanismus ist ein sozusagen Push-Prinzip, ne, wo quasi die Community sich bei uns bewirbt über diese Plattform apply.sovereigntechfund.de und wir dann den Auswahlprozess treffen, und dann haben wir jetzt mittlerweile zwei Technologists im Team, die auch ein sehr aktives sozusagen Scouting machen nach Technologien und Projekten und dort Listen führen mit kritischen Komponenten aus unserer Sicht und dann gucken, wie kann man dort mit Leuten in Kontakt kommen, die Expertise haben, und dann da vielleicht ein Projekt draus zu machen. Das ist quasi der zweite Weg. So, aber im Grunde muss man auch sagen, dass das Budget, was wir haben, natürlich hinten und vorne nicht reicht, wie man sich vorstellen kann, weil es kann ja auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Das ist uns auch vollkommen klar. Und wir sind auch sehr vorsichtig damit, uns quasi selber zu kritischer Infrastruktur zu machen. Also wir wollen eigentlich vermeiden, dass Leute von uns abhängig sind. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es aktuell wenig Alternativen gibt, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Case jetzt hier Log4j anschauen. Muss man immer, also ein schmaler Grat, auf dem wir dort irgendwie balancieren und wo wir auch immer wieder nach neuen Lösungen für strukturelle Probleme schauen. Also ich bin auch gerne auf eher industrienahen Konferenzen und Treffen, wo ich versuche eben auch Industrie zu nochmal zu sensibilisieren, dass wir eben auch an solchen Stellen besser Hand in Hand mit der öffentlichen Hand dort auch Dinge vielleicht fördern können und sollten. Aber es ist natürlich immer schwierig, weil natürlich auch in der Industrie Kassen klamm sind gerade und oder notorisch eben klamm und eben auch dieses Verständnis darüber, dass Dinge, Leistungen, die ich umsonst bekomme oder eben ohne Geld zu bezahlen, schwierig sind, dann auf einmal dafür dann Geld auszugeben. Ne? Das ist sehr schwierig, diesen Nachhaltigkeitsgedanken, dass es für mich als Unternehmen wichtig ist, das als strategisches Asset zu betrachten, was mir meine Geschäftsmodell in 5 oder 10 Jahren auch noch absichert. In dieses Bewusstsein kommen wir jetzt gerade erst Stück für Stück hin. Wir sehen da schon die ersten Momente, wo das passiert, ne? Aber es wird ist noch ein weiter Weg zu gehen auch. Genau, Log4j, und ich habe euch das GitHub-Repository mal gezeigt, wie gesagt, gibt auch noch andere Projekte, wo man das auch ganz gut nachvollziehen kann, was dort passiert über unseren Förderzeitraum und auch Projekte, die dort sehr transparent auch in ihren eigenen Kommunikationskanälen berichten. Ja. Genau, das vielleicht zum General Fund, mit dem ich jetzt so das letzte Jahr am meisten Berührungspunkte eben hatte als Programmmanager auch. Und wie gesagt, haben wir dann noch eine andere Idee gehabt, die schon auch in der Machbarkeitsstudie auch schon erwähnt wurde, dass wir nochmal direkter mit MaintainerInnen auch zusammenarbeiten wollen, beziehungsweise das erproben wollen, wie das aussehen würde, wenn wir nicht direkt so einen super projektspezifischen Ansatz wählen, sondern eher wirklich die Menschen hinter dem Code unterstützen. Und das haben wir Fellowship-Programm genannt. Also ein Fellow ist ja typischerweise eher aus einem akademischen Bereich bekannt, ne, wo Leute eben für eine bestimmte Aufgabe oder ein Projekt eben eine Finanzierung bekommen, um sich einer ganz bestimmten Fragestellung irgendwie für einen längeren Zeitraum zu widmen und dann dazu arbeiten können. Und wir verstehen es aber eben so, dass wir MaintainerInnen bei uns quasi anstellen, beschäftigen, mit Verträgen versorgen, damit sie quasi sehr spezifisch an ihren Projekten arbeiten können. Und haben dafür quasi so ein Konzept gebaut. Ich habe dazu im Frühjahr eine umfangreiche Survey gemacht, wo sich sehr viele Menschen auch beteiligt haben. Also 536 Leute haben dort die Survey ausgefüllt, vollständig und aus einem sehr bunten Umfeld. Sowas, ne? Einfach mit so ein paar Fragestellungen, die für mich interessant waren oder für uns als Team. Wenn wir jetzt so einen Piloten bauen oder so ein Programm bauen, wie müssen wir das ausgestalten, damit wir möglichst viel abdecken von dem, was der Bedarf ist. Wohl wissen, dass es jetzt erstmal nur ein Pilot ist und dass wir mit einer kleinen Gruppe nur starten an Menschen dort und das auch nur für 12 Monate läuft. Aber ich glaube, es ist gut, dort auch da zu iterieren. Und ich wollte jetzt aber nicht einfach so starten, sondern ich wollte erstmal verstehen, wo eigentlich der Bedarf ist. Also nochmal, die Idee ist quasi, ein Fellowship-Programm zu bauen, wo wir direkt in die Menschen investieren, hinter dem Code und aber eben diesen Fokus auf kritische Software, öffentliches Interesse dabei nicht verlieren, sondern eben genau dort auch ansetzen. Wie gesagt, iterativer Ansatz soll ein Pilot sein. Wir haben daraus ein paar Erkenntnisse gefunden aus diesem Survey. Und ich hoffe, dass wir jetzt noch in Q3 mit der Bewerbungsphase starten können dann und dann noch dieses Jahr die Verträge machen können, sodass dann nächstes Jahr Leute starten können. Das sind natürlich auch wieder Dinge, die wir erstmal nochmal dann auch legalrechtlich klären müssen. Es sind einige, auch das hat eine gewisse Komplexität, wie man sich vielleicht auch vorstellen kann. Genau, und ich würde jetzt im Folgenden vielleicht einfach mal so ein paar so Daten einfach aus der Survey teilen, einfach mal zu zeigen, wie so die Zielgruppe vom STF insgesamt ist und was für Leute wir auch so adressieren, beziehungsweise die auch über so eine Survey zu uns zurückkommen dann. Ne? Also es gibt erstmal ein großes Interesse erstmal in so einem Fellowship, wenn man ungefähr versteht, um was es geht, wobei wir da ein bisschen vage geblieben sind. Es war nicht genau klar, wie es genau ausgestaltet ist, aber es gab, wie gesagt, von 316 Leute, die einfach gesagt haben, ja, das finde ich erstmal interessant, sowas. Ne? Und immerhin 33% haben gesagt, wissen wir noch nicht genau. Dann gibt es auch bei uns quasi 20% der Menschen, die sich als mit einer marginalisierten Gruppe identifizieren. Was für uns auch wichtig ist, dass wir dort den Blick nicht so sehr verengen auf die typischen Repräsentanten aus so Open-Source-Projekten, sondern auch schauen, dass wir möglichst das breit streuen, um quasi auch strukturelle Probleme dort gut zu adressieren. Dieser große graue Balken hier unten, also die Frage war hier, wie ist deine aktuelle Situation bezüglich Bezahlung als Open-Source-Maintainerin und findest du es okay, wie es ist oder würdest du gerne was ändern? Und dieser große graue Tortenstück hier unten, 33%, sagt also, ich werde nicht bezahlt, aber ich würde gerne bezahlt werden. Das ist wenig überraschend. Und dann haben wir noch einen anderen größeren Teil, der sagt, also diese Orange hier, ich werde bezahlt, aber es ist nicht genug, damit ich damit irgendwas anstellen kann in meinem Leben, sowas. Also wir haben eine große, große Gruppe, die gerne was ändern würde und die am Ende quasi auch dann Interesse an so einem Programm hat. Das deckt sich auch mit anderen Studien, also Tidelift macht regelmäßig Befragungen und da sieht man das auch. Also dieses Argument, dass Geld für diese Hobbyisten nichts ändern würde, ist einfach falsch, weil es diesen Bedarf gibt. Also das haben wir ja auch gesehen. Das war jetzt nicht überraschend, aber nochmal eine gute Bestätigung auch für uns, dass es Bedarf gibt. Was ich ganz interessant finde, ist, kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, ist, dass ich es cool finden würde, wenn wir mit dem Programm auch so eine Art Pfad in eine bezahlte Open Source Maintainer-Reihe quasi bekommen könnten. Also wenn wir sagen, wir fangen jetzt nicht mit einer Vollzeitstelle an, sondern wir könnten auch sagen, wir bezahlen Leute zum Beispiel an diesem Freitag oder sowas. Ne? Leute könnten sich dadurch vielleicht leisten, wenn sie es bis jetzt nicht können, auf eine 4-Tage-Woche zu gehen, den Freitag als bezahlte Freelance-Option zu nutzen, um quasi dann das vielleicht dann auch auf den Donnerstag ein Jahr später aufzuarbeiten und dann vielleicht so Stück für Stück raus zu transitionieren aus ihrer bezahlten Anstellung in die Industrie und dass es quasi nicht so ein 0 oder 1 Wechsel wird, sondern eher so ein bisschen so ein Pfad, dass Leute das auch mal ausprobieren können, in Abhängigkeit von der Komplexität ihrer Projekte und ihrem Engagement woanders vielleicht noch oder sowas, ne, persönlichen Lebenssituation, sowas muss man auch immer irgendwie im Blick behalten. Also das finde ich eine interessante Option. Es hat sich auch in der Survey eigentlich ganz gut gezeigt, dass es diesen Bedarf gibt. Ich komme dann gleich nochmal drauf, wenn es darum geht, was so Wochenstunden angeht. Ja, die meisten Leute sind eben, wie gesagt, fest angestellt, die daran teilgenommen haben. 30% sind Freelancer oder irgendwie anderweitig, irgendwie selbstständig. Und die Frage zur Location aktuell spiegelt aus meiner Sicht auch so ganz gut zu unseren Wirkungskreis jetzt so als STF insgesamt wieder sowas. Also man sieht bei unseren Projekten auch, das hatte ich einfach nicht erwähnt, wir nehmen eben nicht nur Leute aus Deutschland unter Vertrag, sondern glücklicherweise hat man es geschafft, das Programm so zu bauen insgesamt, dass man sozusagen akzeptiert und versteht, dass Open Source keine Grenzen hat und wir eben auch Amerikaner unter Vertrag nehmen oder Schweizer oder quasi global dort auch Verträge vergeben können. Und hier sieht man diese Distribution auch ganz gut. Also es gibt so ein Drittel Deutschland und dann so ein Drittel Europäische Union und UK und Schweiz und Norwegen, was weiß ich. Und dann eben nochmal so ein Drittel so Rest of the World. Dann eben US-Amerikaner, auch ein größerer Teil, aber eben auch aus ganz anderen Regionen. Und das ist auch für uns interessant, weil das eben auch für das Fellowship eben auch nochmal zeigt, okay, selbst dort ist die Verteilung ähnlich. Ja. Also die Frage war, ob es eine Überraschung gibt wegen den Studenten. Da da habe ich jetzt gar nicht noch so drüber nachgedacht, weil das für mich jetzt auch eine Gruppe ist, die jetzt nicht so wahnsinnig relevant ist, wenn wir darum reden, so strukturelle Probleme zu lösen, also wo es sehr um auch Bezahlung geht und sowas. Wir sehen aber natürlich, dass wir in allen größeren Projekten auch so Nachwuchsprobleme haben. Ne? Also gerade wenn es, also Open Source dann eben so eher von Silberrücken unterstützt oder eben getragen wird und da eben auch die Communities so gebaut sind, dass es eher schwierig ist, neue Kontributoren mit reinzubringen. Und da sind Studenten natürlich super wichtig. Also ich finde auch Open Source aus meiner Sicht ist ein super krasser Pfad und um quasi ins Engineering überhaupt reinzukommen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie an 25, 30 Jahre zurückdenke, war die Landschaft der Projekte, wo man mal sehen konnte, wie Leute irgendwie Code schreiben in Produktion, das war sehr überschaubar. Und du musstest eigentlich im Unternehmen arbeiten, um das mal zu sehen. Sowas. Ne? Jetzt haben wir irgendwie riesige Repositories, wo du dir in jedem Ökosystem, mit jedem Reifegrad, mit jeder Komplexitätsstufe Dinge angucken kannst. Und man kann dann von AI halten, was man will, aber mit so Tools wie Copilot oder sowas könnte ich mir dann zumindest auch mal erklären lassen, wie bestimmte Funktionen funktionieren. Das ist sicherlich jetzt nicht, wird keinen menschlichen Mentor irgendwie ersetzen, aber wenn wir uns anschauen, wie in Schwellenländern Menschen irgendwie ins Engineering kommen, dann ist das auch natürlich ein super cooler erster Ansatz. Und das geht halt nur, weil wir Open Source haben und öffentliche Repositories. Genau, also Studenten finde ich schon auch eine wichtige Zielgruppe, gerade wenn es um dieses Nachwuchsthema geht. Ja. Aber im Prinzip mit dem Fellowship wollen wir ja eher genau die Menschen eben erreichen, die eben gerade in ihrem Berufsleben stecken und irgendwie in diesem Overload-Situation sind, dass sie irgendwie eine Familie haben, vielleicht noch irgendwie eine Wohnung kaufen oder ein Haus bauen und noch einen Job und dann haben sie noch dieses Hobbyprojekt, was sie am Abend und in der Nacht und am Wochenende tun müssen und da rauszukommen und dafür strukturelle Lösungen zu finden, ist eigentlich unsere Idee oder unser Ziel dort. Ja, was mich sehr überrascht hat, war so diese Frage der Professional Experience, weil ihr seht ja, dass der größte Teil so sagt, ich habe mehr als 21 Jahre an professioneller Erfahrung. Das finde ich eine sehr krasse Aussage so. Ich will das jetzt auch gar nicht so groß in Frage stellen. Ich würde sagen, gibt es bestimmt einige Leute, die vielleicht dann ihre ersten, PHP-Projekt oder sowas als Schüler oder sowas dann vielleicht schon in diesen Zeitraum mit reinnehmen oder so, was okay ist, aber ich will nur sagen, am Ende ist es doch irgendwie ein großer Teil um Open Source, die eben eine sehr, sehr lange Berufserfahrung auch haben dort. Und das bildet sich dann auch ab. Später, wenn ich habe nach Gehaltsvorstellungen auch gefragt, bildet sich natürlich dann dort auch ab. Ne? Das heißt, wenn wir anfangen wollen, Leute zu bezahlen, die 21 Jahre Berufserfahrung haben, das wird nicht günstig. Ne? Weil die, also wenn wir wollen, dass wir dort irgendwie auf dem Markt also auch kompetitiv sein wollen, ne? Beziehungsweise auch Leute dann einen gewissen Bedarf auch an Mitteln haben, ne? Wenn du eben 20 Jahre im Engineering bist oder so. Genau, fand ich auch einen sehr interessanten Datenpunkt. Ja, 31% der Menschen sind alleine in der Maintenance von ihren Projekten. Das spiegelt sich auch wieder in dem, was wir so an Erfahrungen finden. Ich habe auch sehr viele Kommentare, also über 2000 Kommentare stecken in der Survey drin. Ich habe die auch nochmal geclustert und gerade bei der Frage ist das auch ein Problem, dass Leute eben eher in so einem Silo sitzen, sich auch tatsächlich alleine fühlen und wir dann auch von Anfang an darüber nachgedacht haben, dort so ein Mentoring-Programm mit dran zu kriegen. Also dass wir dort versuchen, auch Maintainer miteinander zu verbinden und zu schauen, dass die entweder selber in eine Position kommen, wenn sie sehr viel Erfahrung haben, ins Mentoring zu gehen von vielleicht jüngeren MaintainerInnen oder dass sie eben auch so Kohorten bilden können von Menschen, um einfach ein bisschen sich auszutauschen oder sowas, was glaube ich super hilfreich ist dann auch, um nicht in so einem Silo zu sein, weil das ist in der Industrie, im Engineering habe ich ja immer ein Team von Leuten und dann gibt es da mal irgendwie einen Wechsel, Fluktuation, da kommt immer mal irgendwie neuer Wind rein. Wenn ich dort irgendwie über 12 Jahre lang mein Open-Source-Projekt alleine betreue, dann ist das, und es gibt nur eine sehr kleine Community, dann kann das eben auch mal problematisch sein, weil es eher so eine Silo-Situation ist. Genau. Technologiebereiche sehen wir hier nicht sonderlich überraschend. Der größte Teil sind eben so Libraries und Components, wo sich Leute eben, ne, sowas wie ein Log4j oder sowas, ist natürlich ein großer Teil dort. Das sind auch die ich sage jetzt mal, Produkte oder Komponenten, die sich natürlich am schlechtesten irgendwie kommerzialisieren lassen. Ne? Also wenn ich jetzt ein full-blown Produkt habe, wo jetzt ein End-User drauf rumklickt auch, das lässt sich vielleicht nochmal anders kommerzialisieren als jetzt ein Log4j oder sowas. Ne? Ich müsste ja dann da irgendwie einen Support-Vertrag irgendwie anbieten oder sowas und das ist eine schwierige Situation für so eine relativ kleine Komponente, sowas. Da sehen wir auch, dass ich den Hauptwirkungsgrad für uns als so ein Tech-Fund, ne? Wir gucken wenig auf Applikationen, die tatsächlich irgendwie ein User-Interface haben oder sowas, ne? Sondern wir sind sehr bausteinorientiert an der Stelle. Ja, der präferierte Contract-Type ist hauptsächlich Freelance. Das hat sicherlich verschiedene Gründe, aber es gibt eben auch eine größere Gruppe, die sagt, ich würde gerne eher eine interne Anstellung haben, und das reflektiert sich auch jetzt in dem Programm, was wir jetzt bauen. Also mein Ziel ist, dass wir quasi mindestens eine Person intern anstellen als Maintainerin, die quasi auch ein Teil des Teams sozusagen im SDF dann wird, um einfach genau diesen Menschen, die mehr Sicherheit, mehr Sense of Belonging brauchen, das zu probieren, wie das funktioniert, ob das quasi einen Bedarf decken kann. Und dann eine kleine Gruppe von anderen Menschen, die wir eher als Freelance anstellen. Und was man hier sieht, das fand ich sehr interessant, ist so diese 20 Stunden, kleiner als 20 Stunden. Also es quasi ein Drittel gibt von den Menschen, die sagen, eigentlich ist für mich eine kleinere wöchentliche Arbeitszeit cool. Das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Das ist so in meinem Kopf ist das so dieser Freitag oder der halbe Montag und der halbe Dienstag oder sowas, den ich halt für mein Projekt verwenden kann und dafür bezahlt werde und dann aber auch sagen kann, okay, jetzt ist irgendwie 17 Uhr, ich mache jetzt Feierabend und jetzt kann ich mich um meine Kinder kümmern oder sowas. Und das finde ich eine sehr interessante sozusagen Avenue oder Pfad in diesen Weg rein, und man sieht diesen Bedarf hier. Und das ist so ein bisschen so eine These oder so eine Hypothese, die ich habe, und ich möchte es gerne probieren, ob man quasi Menschen findet, die quasi sagen, okay, 8 Wochenstunden, super, bin ich dabei, und es geht über 12 Monate. Wir handeln da einen Stundensatz aus, der irgendwie marktüblich ist, und ich komme quasi darüber über so einen in diesen Pfad rein. Und gerade wenn ich jetzt eine kleinere Komponente habe oder sowas, dann brauche ich auch eventuell nicht mehr Stunden, um das quasi effektiv machen zu können. Sowas, ne? Also MaintainerInnen machen ja typischerweise so Security, Vulnerability Triage, dass sie mal gucken, okay, dann haben sie ein Dependerboard laufen, müssen Dependencies irgendwie im Blick behalten, dann gibt es irgendwie mal einen Pull-Request von jemandem, wo man ein Review braucht oder sowas. Aber für kleinere Projekte ist das eventuell jetzt nicht so viel Arbeit, dass du wirklich 40 Stunden damit der Woche füllen kannst. Oder ich muss mal an einer Dependency, die ich selber habe, was zurück kontributieren oder mal upstream was bringen oder so. Das sind Dinge, die da vielleicht dann in kleinerem Umfang möglich sind. Das möchte ich gerne probieren, ob das tatsächlich einen Hebel sein kann. Und die Idee ist, wie gesagt, immer, dass wir das jetzt ausprobieren, hoffentlich noch mehr Menschen überzeugen, dort auch noch mehr Mittel reinzugeben und das quasi dann wachsen zu lassen über die nächsten Jahre. Also einfach das zu skalieren dann auch, wenn man merkt, okay, das kann ein gutes Instrument sein und es löst einen Teil dieser Probleme. Genau, präferierte Contract-Länge war für mich nochmal spannend, weil ich ein bisschen skeptisch war mit diesen 12 Monaten, ob das irgendwie cool ist, weil ich nicht weiß, ob jemand sein etabliertes Arbeitsverhältnis jetzt für einen 12 Monate, also selbst in diesem Piloten jetzt für einen 12 Monate verlässt. Ne, da jetzt irgendwie, wenn es ein Freelancer ist oder eine Freelancerin, hat sie vielleicht irgendwie bestehende Kunden, bestehende Beziehungen, die wirst du jetzt nicht Vollzeit aufgeben für nur einen Zeitraum von 12 Monaten, vielleicht sowas. Ne? Aber bei dieser Frage hier kommt dann aber eben auch raus, dass es eben doch eine große Gruppe gibt, die sagt, ja, 12 Monate ist eigentlich cool. So, und es gibt auch Leute, die sagen, 6 Monate würde auch schon okay sein, sowas. Ne? Das heißt, es gibt dort einen Bedarf und es gibt dort Menschen, die das jetzt vorstellen können, und deswegen glaube ich, ist selbst der Pilot jetzt ein guter Zeitraum auch mit den 12 Monaten. Und dann habe ich auch noch nach Geld gefragt, weil das für mich halt wichtig ist aus einer Business-Seite bei uns, weil wir eine Kalkulation machen müssen, weil wir schauen müssen, was brauchen wir für ein Budget, wie sieht der Markt aus. Ne? Und was man hier sieht, ich habe das jetzt hier nochmal so ein bisschen geclustert nach Jahren Erfahrungen. Das heißt, unten seht ihr abgetragen die Berufsjahre Erfahrung sozusagen, ganz rechts sozusagen die größer als 21, was wie gesagt die größte Gruppe war. Und habe einfach mal nach so Ranges von Engineering-Gehältern gefragt. Ne? Und man sieht natürlich, dass dann irgendwie für Leute, die eben mehr als 21 Jahre im Job sind, die brauchen dann schon ein bisschen mehr Geld oder sagen, okay, das ist quasi so, das wäre so meine Anforderung dann, ne? Wenn ich das jetzt irgendwie machen soll oder nicht. Und das ist für uns natürlich wichtig, weil wir auch schauen müssen, dass wir dort eben auch Menschen finden, die am Ende bereit sind, das dann auch umzusetzen. Und im Freelance-Bereich staffelt sich das ähnlich nochmal runter. Ne? Wenn wir jetzt nach typischen Stundensätzen gucken, clustert sich das dann auch nochmal so auf. Man kann natürlich immer noch sagen, es gibt so einen gewissen Bonus sicherlich, wo Leute sagen, ja, das ist für mich so ein purposeful Ding. Ich hänge da jetzt nicht irgendwie die letzten Euro Stundensatz irgendwie mit dran und sowas. Ne? Wenn ich die Gelegenheit habe, darin Vollzeit zu arbeiten und ich kann das quasi für mein Herzensprojekt tun, dann bin ich bereit, dort auch nochmal in der Verhandlung Absprüche zu machen. Das muss man sicherlich auch mit reinrechnen, aber wir wollen natürlich Leute nicht in eine Situation bringen, wo wir als staatlicher Geldgeber Leute ausnutzen dafür oder sowas, ne? Sondern die sollen ordentlich bezahlt werden, die sollen damit keine Einschränkungen quasi haben, die wir jetzt irgendwie in die wir sie reinzwingen, ne? Nur weil sie an unserer öffentlichen Infrastruktur arbeiten. Genau, und dann habe ich nochmal so gefragt, was sind so Themen, an denen du denn arbeiten würdest? Klar, Maintenance Work ist den Leuten wichtig. Und ich fand so Sunsetting, finde ich ein super spannendes Thema. Könnte ich, glaube ich, auch lange drüber reden, warum ich das so spannend finde. Aber ich habe es ja auch nochmal gefragt. Ist leider der kürzeste Balken, was ich jetzt nicht überraschend finde, aber ich glaube, der muss noch viel größer werden. Wir hatten Sunsetting, also die Idee, dass du sehr viel Software schreibst und aber viele Projekte in irgendwie so einem unklaren Zustand bleiben und wir eigentlich Energie brauchen, um die runterzufahren und wieder quasi zu löschen. Also Code zu löschen, Projekte zu löschen, aber nicht von eben bis gleich, sondern in einem geplanten Vorgehen, was auch Ressourcen und Energie braucht. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Projekte, die entstanden sind, die irgendwo eingebaut sind, die nicht mehr aktiv gepflegt werden, wo die Maintainerinnen was ganz anderes machen und wo man eigentlich sagen müsste, pass auf, ihr könnt es jetzt irgendwie noch ein halbes Jahr merge ich jetzt noch die Pinabot-PRs oder sowas, aber danach ist Schluss, sucht euch wieder irgendwas anderes oder findet eine andere Community, aber ich fahre das jetzt runter. Und diesen Schritt, den gibt es aus meiner Sicht viel, viel zu selten. Wir müssen da schauen, dass wir quasi nicht immer nur Komplexität, Lines of Codes hinzufügen, sondern müssen auch Projekte shrinken, Komplexität abbauen, Projekte löschen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir da hinkommen und auch zu einer Kultur kommen, wo Sunsetting einfach zu einem Lebenszyklus mit dazugehört und wir auch dort Leute auch tatsächlich eventuell bezahlen dafür, Zeug abzumanagen. So, das ist ein wichtiger Punkt im Doch, also die Frage war, meine ich löschen oder ich meine löschen? Also ich glaube, aus dem Engineering Management wieder gesprochen, ne, ist so dieses Refactoring, wo du halt mehr Zeilen Code löschst als hinzufügst, ist immer ein Hurra-Moment für alle Engineers, weil das einfach Komplexität rausnimmt. Und das ist erstmal immer innerhalb von Projekten total wichtig, Refactoring zu machen, wo irgendwie Zeug wegfliegt. Aber natürlich auch Projekte selber zu löschen. Also quasi wirklich zu sagen, okay, das ist deprecated quasi. Also das ja, möchte ich gerne. Also die Frage ist, möchte ich Open-Source-Projekte löschen? Ja, möchte ich. Ich möchte gerne, dass mehr gelöscht wird. Genau. Ja. Genau, wir hatten gestern hier einen Vortrag vom Bernhard, glaube ich, der viel gesprochen hat darüber, wie wir Open-Source-Projekte finanzieren. Und sein Ziel ist eben auch, dass noch mehr Open-Source-Projekte entstehen und noch mehr Code erschaffen wird. Finde ich super, weil das ist genau, wir haben ganz viele Probleme, wir brauchen dafür ganz viele innovative Lösungen und es geht viel über Digitalisierung. Aber ich möchte auch, dass gleichzeitig Zeug weggeräumt wird und verschwindet wieder sowas, weil Zeilen von Code, die nicht da sind, können keine Security-Issues haben. Das ist ganz einfach. Die Frage ist, ob es irgendwie lizenzrechtliche Bedenken gibt, kann ich nicht sagen. Bin kein GPL-Advokat, genau. Ja, das war vielleicht ein bisschen so für die Datenlage jetzt in dem. War noch eine Frage? Genau, die Frage war, ob es wirklich physisch löschen sein muss oder ob man nicht irgendwie über eine Archivierung irgendwie nachdenken kann. Also in großen Repositories wie GitHub oder was ist ja möglich, auch Dinge zu archivieren und auch entsprechend zu taggen. Also das meine ich auch. Also das, wenn da jemand nochmal reinschauen will und das läuft ja sicherlich dann auch noch viele Jahre in Produktion, machen wir uns nichts vor. Ne? Das ist dann trotzdem noch so, dass die Leute das jetzt nicht sofort irgendwie überall rauspatchen. Aber mir geht es eher um dieses Verständnis darüber, dass man das den Willen hat, auch Dinge quasi in die ewigen Jagdgründe zu überführen wieder und nicht das einfach in so einem unklaren Zustand zu belassen. Dann nur noch mal fürs Protokoll, also mit Löschen meinst du nicht Löschen? Ich meine beides. Also wenn es sinnvoll ist, Dinge zu archivieren, dann gerne archivieren. Wenn es darum geht, was wirklich wegzulöschen, dann auch gerne zu löschen. Ich meine, es ist in vielen Stellen, dann sowieso gibt es noch irgendwo eine Kopie oder sowas, ne, die dann da ist. Also Bits und Bytes lassen sich ja kopieren. Genau. Jetzt bin ich in die falsche Richtung gegangen, glaube ich. Ich habe hier nochmal so eine aus den, als vielleicht als Zusammenfassung, ich muss mal auch zum Schluss kommen, so ein Wirtel gebaut aus den ganzen Kommentaren, die in der Survey drin standen, und Adriana, meine Kollegin, hat dann sofort irgendwie diesen Satz da draus gelesen, so dass so open people, like open source people think needs help, kann man daraus lesen, so, und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Zusammenfassung aus diesem Wirtel und den ganzen Kommentaren, die wir uns wo wir uns einfach bedanken müssen, dass so viele Leute da mitgemacht haben und uns auch so eine schöne Datengrundlage gegeben haben und so eine gute Argumentation, auch mal so ein Programm zu pilotieren und auszuprobieren. Genau, das zum Fellowship, zum Sovereign Tech Fund. Damit bin ich erstmal im Vortrag am Ende, und dann können wir vielleicht noch ein paar Sachen diskutieren, die euch interessieren. Dankeschön. Ja, gibt es Fragen, Anmerkungen? Habt ihr andere Ideen, Vorstellungen? Vielleicht können wir das doch mit dem Mikrofon probieren, oder? Ja? Sollen wir mal probieren? Das Test 1, 2, 3.
Ah, ist an? Ja, ja, perfekt, vielen Dank. Ja, super, herzlichen Dank für den Vortrag. Genau, ich finde das Programm spannend, aus zwei Ansätzen. Erstmal eine Förderung des Freelancertums an sich und auch des flexiblen Arbeitens, habe ich auch mal gemacht, auch als Studentin dann bin ich da reingewachsen. Ich wollte nur fragen, inwieweit sieht man da eine Möglichkeit, neben der Ergänzung, also das ist ja dann erstmal als Sprungbrett gemeint, vielleicht das für denjenigen auch als Vollzeit dann zu nehmen, sprich also Vollzeit-Freelancing, auch das hatte ich, nur das Problem ist dann, man ist eben abhängig, also ganz ehrlich, Deutschland ist eben nicht so das Pflaster von Freelancing, ja. Also das ist die erste Frage, ja.
Ich glaube, im IT-Bereich ist es sehr verbreitet, dass Leute als Freelancer arbeiten. Sowas ist, also zumindest in meinem bekannten Freundeskreis, in den Unternehmen, in dem ich war, war Freelancing schon immer ein Thema aus ganz verschiedenen Gründen. Bei Vollzeitgeschichten haben wir hier auch vor, also wir wollen eine Person Freelance Vollzeit auch für die 12 Monate quasi einen Vertrag geben. Auch in anderen Projekten, unserem General Fund, sind ja alles im Grunde auch Freelancer bzw. Company-Strukturen, die auch mit Freelancern arbeiten, ist wichtig. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen mit Scheinselbstständigkeit, ist ein Thema. Also müssen wir schauen, dass die Leute vielleicht noch einen anderen Kunden haben, oder eben dann gibt es so bestimmte Bedingungen, die wir bei Vollzeitsituationen eben haben. Aber im Grunde ja, also es soll auch schon so sein, dass Leute ihr kompletten Lebensunterhalt damit dann auch verdienen können. Ne?
Dann hat man eben auch kein Geld verdient. Also ist das dann so gedacht, dass man dann eben auch weiter bezahlt wird oder eine Absicherung hat, was man normalerweise...
Genau, nee, das sind zwei unterschiedliche Modelle. Also Freelance heißt, ist ein ganz normaler sozusagen Dienst- oder Werkvertrag, den wir mit Leuten machen. Da gibt es keine Regelungen über Krankheitsdinge oder sowas. Das ist eben der, deswegen sind die Stundensätze auch so astronomisch hoch, weil du ja noch andere Dinge dann kompensieren können musst, sowas. Ne? Du brauchst eine andere Krankenversicherung eventuell oder sowas. Das sind alles Dinge, die damit einfaktoriert sind. Aber deswegen ist es mir wichtig, auch die Leute zu adressieren, die sagen, ich möchte gerne eher eine interne Anstellung haben, weil ich dieses Sicherheitsnetz brauche, weil ich ein Team um mich rum brauche, weil ich ein Office brauche, in das ich vielleicht gehen kann, weil ich aus einer Gruppe komme, die eben nicht diese Privilegien hat, die wir typischerweise oft sehen, sowas. Ne? Und wir möchten gerne auch für die Menschen eine Option schaffen. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass wir in ein paar Jahren vielleicht eine Gesellschaft haben, die dem Bund gehört und die eben tatsächlich Softwareentwicklerinnen eben fest anstellt in Teams und die sich um Open Source Maintenance kümmern und aus unterschiedlichen Hintergründen kommen. Also das wäre so ein bisschen so ein Traum, ne, wenn sowas geben würde. Und es gibt ja auch in der Bundesregierung andere Initiativen, ne, Zendes, Open Code und andere Dinge, wo eben genau in dem Bereich ja schon der Staat sich auch in die Richtung fortmodernisiert, und ich denke, das kann auch für uns eine Option sein, dort einfach jetzt ein bisschen die Grundsteine und die Basis zu legen und dann von dort iterativ das weiter zu skalieren. Ich hole mal das Mikrofon wieder ab. Oder vielleicht könnt ihr es durchgeben nach unten, weil hier war noch eine Frage.
Kannst du mal ein paar Projekte nennen, die man vielleicht weithin kennt, die ihr unterstützt? Meine Frage wäre auch speziell, macht ihr mit WireGuard irgendwas? Weil das ist jetzt auch überall drin und wenn es da mal knallt, dann knallt es auch ziemlich weitreichend.
Ja, also wir haben ein Projekt, was in der Nähe, also in der Nähe zu WireGuard ist, wo wir gerade über einen Vertrag reden. WireGuard selber weiß ich nicht ganz genau. Du kannst mal reinschauen in die Technologien. Also es gibt auf der Webseite 40 Technologien, die quasi sehr genau beschrieben sind. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber wir machen sehr große Projekte. Wir machen Sequoia PGP zum Beispiel hier auch im Raum. Machen noch andere OpenPGP-Implementationen, also wo wir dann immer gucken, dass es eben auch, also wir unterstützen jetzt auch eine Java-Implementation, also mit PGP Painless und Bouncy Castle, um einfach auch die von so einem Standard, von dem wir denken, dass er wichtig ist, weil Verschlüsselung und sichere Kommunikation ein Anliegen für das öffentliche Interesse eben auch ist, dass es dort möglichst auch eine Diversität gibt, sowas. Ne? Also das ist vielleicht auch nochmal zu der Frage zu Log4j oder Logback oder sowas. Ne? Das für uns ist wichtig, dass es auch unterschiedliche Implementierungen auch gibt für ein ähnliches Problem. Also obwohl also jetzt nicht Tausende, natürlich nicht, aber dass es vielleicht auch eine Wahlfreiheit geben muss auf diesem Markt, der da auch entsteht. Und so gucken wir auch ein bisschen auf die Technologielandschaft. So, ne? Also die großen Verträge waren jetzt im letzten Jahr zum Beispiel Yocto, ne? So eine Plattform für Embedded Linux Devices. Genome haben wir gemacht mit vielen Dingen auf dem also unter dem sozusagen Linux Desktop mit Encrypted Home Directories und solchen Dingen, die wir dort mit fördern. Wir haben im Rahmen der Challenges zum Beispiel ein Projekt unterstützt, die in den Rust Compiler so S-Bombs Generierung mit einbauen. GStreamer haben wir unterstützt, die quasi auch viele Rust Implementierungen tatsächlich auch, weil wir das Gefühl haben, dass das bestimmte strukturelle Probleme auch auf diesem Sicherheitsthema ganz gut adressieren kann, aber wir versuchen es auch divers quasi aufzustellen. Ja. Da oben war noch ein. Ja, ich wiederhole es dann.
Genau, also das hatte ich nämlich auch schon dann in Erinnerung oder lag mir auch auf der Zunge, also ihr überprüft dann schon den Outcome, ne? Also inwiefern dann das auch hilfreich ist, also diversifiziert und die Ansätze auch sich abheben von den allgemeinen. Super. Aber inwieweit ist das, weil ich auch im öffentlichen Dienst bin, also ich arbeite im BSI, wir haben eben auch Ausschreibungen da für App-Testing und also die Herausforderung ist ja schon das Vergaberecht, wenn man das so ehrlich nimmt. Inwieweit ist das denn compliant dann dazu? Würde mich mal interessieren. Darfst du da was drüber erzählen? Weil
kann ich erzählen, glaube ich, weil das jetzt nichts, keine Geheimnisse, sondern wie Vergaberecht funktioniert. Also es ist schon kryptisch an einigen Stellen, aber normalerweise können wir auf verschiedene Instrumente gehen. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie hoch der Betrag und das Volumen ist. Also es ist immer die Rede von unter- und oberschwelligen Projekten. Und in vielen Fällen kann man argumentieren, dass es eine Forschungs- und Entwicklungsleistung ist. Das muss sehr genau begründet werden, warum das so ist. Und das ist dann auch okay im Vergaberecht, ohne dass ich jetzt nochmal drei unterschiedliche Anbieter irgendwie ausfindig machen muss.
Genau, also man darf nicht einen benachteiligen. Das
genau.
ist mein Punkt. Also,
und das sind Themen, die wir sehr genau argumentieren müssen dann, also wo ich selber auch und unsere befreundeten RechtsanwältInnen dann auch sehr viele Words of Text schreiben, um das quasi sehr genau zu argumentieren, warum das jetzt eine Forschungs- und Entwicklungsleistung zum Beispiel sein kann oder eben ein anderes Vergabeverfahren, aber im Grunde ist es möglich und es macht auch Sinn aus meiner Sicht, weil wir hier in einer Situation sind, wo wir jetzt nicht jetzt für eine komplexe Library irgendwie einfach irgendeinen x-beliebigen IT-Dienstleister irgendwie einkaufen können, weil die quasi das Know-how und das Expertentum ja überhaupt nicht haben. Es wäre völlig unwirtschaftlich und unökonomisch, wenn der Staat dann jemand anderes damit beauftragen würde, außerhalb der Maintainer-Gruppe sozusagen. Das
wir haben es auch hinbekommen, aber es ist viel Arbeit.
Also ja, genau. Also ja, es macht auch Sinn, weil es ist Steuergeld und ich finde es auch immer wichtig, dass man das auch nochmal deutlich macht, dass wir damit auch keinen quasi Hallodri treiben, ne, sondern dass man auch sehr klar diese klaren Regeln auch befolgt, weil das unser alles Geld ist und ich finde es sehr richtig, dass wir dort auch sehr genau argumentieren, warum wir das vergeben können und dass dort nicht irgendwie auch Verzerrungen entstehen, die wir uns nicht leisten wollen oder so. Ne? Genau.
Ja,
Die Frage war, ob es jetzt auf der Landesebene Initiativen gibt, beziehungsweise Anfragen. Also es gibt ja in allen Landesgesetz- und Vergaberegelungen dann eben auch jetzt Initiativen, wie im Land Sachsen, wo ich jetzt wohne, dass man so eine Open-Source-Strategie hat, wo man dann eben auch gerne möchte, dass eben, wenn Vergabe passiert, eben auch Open-Source bevorzugt wird oder sowas. Das ist schon mal ganz gut, dass man es aus dem Vergaberecht heraus macht. Aber die Landesregierungen selber haben jetzt aus meiner Sicht kein Programm, um jetzt so Maintenance von Infrastruktur, wie wir das machen, irgendwie zu fördern. Ne? Finde ich aber auch wichtig, dass man da auch reinschaut, weil eben auch viel Digitalisierungsprozesse eben auch abhängig sind von Open-Source-Software und eben auch von den Bausteinen, aus denen sie gebaut werden. Genau. Da wird das Endeschild hochgehalten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für euer Interesse und guckt gerne auf die Webseite nochmal.